tolle Aufgabe, jetzt über Humor zu predigen. Mark Twain hat mal gesagt, über Humor zu reden, das ist genauso wie einen Frosch zu sezieren. Erstens, es interessiert keine Sau, nachher ist der Frosch tot. Und Cicero hat gesagt, ein halbwegs gebildeter Mensch kann über alles intelligenter reden und witziger reden als über den Witz. Also habe ich eine richtig wunderbare Aufgabe, freue mich schon drauf. Schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte rein. Im Jahr 1658 kam eine Horde Abgesandter nach Wittenberg und sagte zur Theologischen Fakultät, wir brauchen ein Gutachten. Wir möchten gerne wissen, ist es erlaubt, im Gottesdienst humorvoll zu predigen? Ich zitiere die Antwort aus dem Jahr 1658. Solche Dinge, also humorvolle Predigten, haben nicht die Gnade und Kraft, jemanden zu bekehren oder im Glauben zu erhalten. Rums. Schluss mit lustig. Da sind wir mittendrin im Problem. Ich finde persönlich, in unseren Kirchen, unseren Gottesdiensten wird einfach viel zu wenig gelacht. Und ich frage mich schon, warum ist das so? Warum sind wir so, ja, so wenig entspannt, so wenig fröhlich, so wenig heiter? Gut, neulich sagte mir jemand, das Hauptproblem der Kirche heute, das ist ja der Islam. Der Pfarrer Islam, der Gottesdienst Islam, die Gemeinde Islam. Und es stimmt ja auch. Ich war neulich mal in der Kirche, da kam ich rein, wirklich in der ersten Reihe drei alte Damen. Da weiß ich, warum in der Theologie so viel von Dreifaltigkeit die Rede ist. Ja. Aber irgendwas stimmt auch nicht. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wenn in dem Buch und im Film Der Name der Rose ein Mönch zum Mörder wird aus Angst, man könne eventuell über Gott lachen, dann geht es offensichtlich um ein ganz ernstes Problem. Nur was ist eigentlich das Problem? Warum haben wir so Angst, in den Kirchen und im Gottesdienst zu lachen? Ich behaupte mal, in der Theologie ist ja Gott immer so der Würdige, der Erhabene, sozusagen der Allmächtige, der Heilige. Und das ist automatisch so eine Begriffspalette, bei der man sagt, nee, also über sowas darf man doch nicht lachen. Darf man über Gott lachen? Und viele haben Angst, wenn man erstmal anfängt, im Gottesdienst zu lachen, dann könnte es passieren, dass man ganz schnell auch über Gott lacht. Und ich würde gerne mit euch heute Morgen mal ein bisschen fragen, was ist eigentlich Lachen und ist es wirklich gefährlich? Denn ich glaube, die Leute, die Angst vor dem Lachen haben, haben einen ganz engen, schmalen und ich behaupte mal völlig falschen Begriff von dem, was Lachen eigentlich ist. Natürlich gibt es eine Form von Ironie und Sarkasmus, die einfach Menschen niedermacht und versucht sozusagen sie mit humoristischen Mitteln in die Pfanne zu hauen. Aber ich glaube, Lachen ist noch viel mehr. Und ich habe euch mal ein paar Fakten aus der Gelotologie mitgebracht. Die Wissenschaft vom Lachen gibt's wirklich. Gelotologie. Wenn ihr heute Abend mal so im Smalltalk auftrumpfen wollt, sagt ihr, ich war neulich im Seminar über Gelotologie. Da bin ich, aber ich will mich nicht sehen. Kann mir das Bild mal zeigen? Da ist es, genau. Drei Zentren werden im Gehirn angeregt, wenn ein Mensch lacht. Und wichtig ist die Reihenfolge. Als allererstes kommt nämlich, das sehen wir da hinten, das Erstaunen über die Inkongruenz. Das heißt, der Auslöser für Lachen heißt, ich merke, etwas stimmt nicht. Und dann kommt vorne sozusagen, wenn ich intelligent bin, merke ich, aha, das ist ein Witz, erkenne der Pointe. Genau. Und der dritte Punkt ist dann sozusagen, die Gesichtsmuskeln werden aktiviert. Das heißt aber auch, wenn ich einfach nur die Gesichtsmuskeln aktiviere, heißt das nicht, dass ich was kapiert habe. Ja. Was manche ja denken. Also total spannend. Ihr könnt das Bild wieder wegmachen, das ist ohnehin zu schwierig. Aber also nochmal. Lachen läuft vom Prinzip, hängt davon ab, dass ich merke, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas läuft hier falsch. Und das heißt, wenn es wirklich Lachen darauf aufmerksam macht, dass da, wo etwas Lebendiges sein könnte, ist irgendwas Mechanisches drüber geschoben worden, dann ist doch Lachen auf jeden Fall unfassbar gesund. Quasi ein hilfreicher Kontrollmechanismus, mit dem wir erkennen, wo etwas, was lebendig sein könnte, nicht mehr lebendig ist. Irgendwie, weil sich Verkrustung und Erstarrung eingeschlichen haben. Und das bedeutet, ein Mensch, der über sich selbst lachen kann, der hat auch die Fähigkeit, selbstkritisch zu sein. Natürlich gibt es davon, ich behaupte mal ganz schnell auch so Irrwege. Wenn ich zum Beispiel immer nur sage, ich lache darüber, was andere alles falsch machen, dann habe ich ja keinen Erkenntnisgewinn. Es sei denn, ich würde lachen und dem anderen auch sagen, weißt du, warum ich gerade gelacht habe? Weil ich glaube, hier stimmt was nicht. Das wäre ein sinnvolles Lachen. Dann ist es nicht nur ein Auslachen, ein Verlachen, sondern ein produktives Lachen, das Menschen voranbringt. Also, was ist Lachen nach wissenschaftlicher Definition? Ist ein Hinweis, und zwar ein gesunder Hinweis darauf, dass hier etwas nicht stimmt. dass in unserem Leben, in dieser Welt, etwas, was lebendig sein könnte, etwas mechanisch überdeckt wird. Und nun aufgepasst. Vor 2000 Jahren kommt ein Mann in diese Welt, kommt dieser Jesus Christus und sagt, ich bin gekommen, um in eurem Leben das Lebendige wieder freizusetzen, um das Mechanische und das Falsche, was in Lebensstrukturen passieren kann, um das abzuwischen und sozusagen das Lebendige wieder hervorzuholen. Alles, was ein Leben eng macht, Krankheit, Traurigkeit, Enttäuschung, Traumata, Ängste, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit oder Wut. Im Grunde hat Jesus genau das gemacht und gesagt. Es gibt Dinge, die das Lebendige im Leben eines Menschen kaputt machen. Und das, was Gott will, ist dieses Lebendige herausholen. Und da merken wir schon, dass Lachen und Glauben ganz viel miteinander zu tun haben. Das Tote muss weg, davon müssen Menschen befreit werden. Man kann sagen, Glauben und Lachen funktionieren nach dem gleichen Grundprinzip. Sie machen Mut, einen Schritt zurückzutreten, das eigene Leben mal aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Die Dinge wahrzunehmen, wo ich merke, irgendwas ist hier nicht richtig. Ich möchte so gern das Leben mit der ganzen Fülle haben, aber ich habe es nicht. Und dann zu gucken, was in meinem Leben ist lächerlich. Und zwar so, dass ich dann anfangen kann, es zu verändern. Theologisch heißt es, überall dort, wo die Lebendigkeit Gottes die eingefahrenen Mechanismen unseres Daseins aufdeckt, entsteht Lachen. Steht übrigens auch schon so in der Bibel. Im Psalm 126 heißt es, wenn Gott die Gefangenen erlösen wird, dann wird unser Mund voller Lachen sein. In der Bibel ist das Lachen verbunden mit Befreiung. Gibt es sogar noch andere Stellen. Immer dann, wenn etwas freigesetzt wird, dann heißt es, dann werden wir Lachende sein. Dann werden wir unfassbar uns überkugeln über das, was wir gesehen haben, was vorher in unserem Leben alles schiefgegangen ist. Und das heißt, ich kann etwas, was mich selber festgehalten und klein gemacht hat, kann ich loswerden. Deswegen hat Pater Braun, kennt ihr alle aus dem Fernsehen, mal klug gesagt, Humor ist eine Erscheinungsform der Religion, denn nur der, der über den Dingen steht, kann sie auch belächeln. Aber spannend ist, dass Jesus das Problem als erstes nochmal, das ist das Muster des Lachens, beim Namen nennt. Denn ein Problem, das du beim Namen genannt hast, kann sich nicht mehr verstecken. Und darum ist Lachen so wichtig. Ein Problem, das du beim Namen genannt hast, das kann sich nicht mehr verstecken. Und wenn wir richtig lachen, dann bekommen wir den Mut, die entscheidenden Probleme und die Herausforderungen auch in unserem Leben hoffentlich beim Namen zu nennen. Sie im Grunde hervorzulachen. Ich muss das Dunkle hervorlachen, damit es seine Macht verliert. Jesus sagt nur, zerstörerischer Geist, verlass diesen Mann. Und das, was das Lebendige dieses Mannes unterdrückt hat, das Mechanische, soll verschwinden. Tatsächlich, die dunklen Mächte spüren, sie müssen gehorchen. Und nun gibt es auch so richtig, es hat im Grunde was Ironisches, denn die bösen Geister sagen im Neuen Testament, wo soll man dann hin? Ich nehme an, die haben auch Hessisch gesprochen. Was dann nun? Das war so schön in dem Mann. Könne man nicht da drüben in die Schweineherde gehen? Und Jesus guckt rüber und da grasen am Hang 2000 Schweine. Gut, sagt Jesus, wenn ihr wollt, geht in die Schweine. Und die Dämonen, juhu, Schweine braten, gehen rüber. Und die Bibel sagt, diese Macht der Dämonen war so stark, dass die Schweine so erschrocken sind, dass sie alle in den See Genezareth gehüpft sind und ertrunken sind. Das, was ein Mensch aushalten musste, das konnten 2000 Schweine nicht aushalten. Und sie alle sterben daran. Deswegen glaube ich, ist Lachen so unfassbar wichtig, weil es uns helfen kann, die Verkrustung wahrzunehmen und aufzudecken. Und ganz gleich, welche postmodernen Dämonen uns besetzen, welche Mechanismen unsere Lebendigkeit überdecken, wir brauchen dieses Zurücktreten, um frei zu werden. Und ich glaube, wir brauchen den Glauben, um dann das Freigelachte auch abzuschütteln. Um nochmal die Anfangsfrage aufzugreifen, darf man humorvoll predigen? Natürlich darf man das. Aber humorvoll predigen heißt nicht, dass ich dauernd von der Kanzel Witze erzähle. Humorvoll predigen heißt, ich staune so sehr über Gottes befreiendes Lachen, dass dieses Handeln mich zum Lachen bringt, dass es mich fröhlich macht. Und dann fange ich an zu lachen. Und wenn unsere Gottesdienste, unsere Kirchengemeinden erfüllt werden von einem Lachen, das ausdrückt, wir haben erfahren, dass das Lebendige in uns frei geworden ist, dann glaube ich, haben wir eine veränderte, eine wunderschöne, eine großartige Kirche. Danke fürs Zuhören.
Jesus für Beispiele nimmt. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Das war Humor vor 2000 Jahren. Da haben Leute gesagt, was ist denn los? Das ist auch dieses, da stimmt doch was nicht. Also ich glaube einfach, dass Menschen damals, es hat sich niemand in Jerusalem auf den Platz gestellt und Comedy gemacht. Und trotzdem glaube ich, dass die Menschen viel gelacht haben, wahrscheinlich eher über Situationskomik. Nur hat man solche Dinge nicht aufgeschrieben. Es hat was damit zu tun, wie biblische Geschichtsschreibung entstanden ist. Aber wir sehen an ganz vielen Stellen, dass eben solche Humorgeschichten reinkommen. Und es gibt ja auch im Alten Testament ein paar Lachgeschichten. Zum Beispiel als Sarah, die Urfrau von Abraham, erfährt, sie soll mit hohem Alter nochmal Kinder kriegen, da lacht sie sich tot. Das kann gar nicht sein. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Und ja, dann aber gut, aber das wird ja gleich wieder negativ bewertet. Ja, also dass Sarah lacht, dafür wird sie ja bestraft. Ist doch auch kein gutes, sag ich mal, kein guter Punkt für uns, dass Lachen irgendwie erlaubt ist.
Das stimmt. Also insofern muss man der Bibel vorhalten, das Lachkapitel ist nachzutragen.
Ist nachzutragen, ist ausbaufähig.
Ja. Nein, aber
das werden wir dann mit dem lieben Gott besprechen.
Ja, trotzdem finde ich, man muss immer ein bisschen aufpassen. Die Bibel sagt ja auch nichts über geschlossene Kühlketten von Nahrungsmitteln. Also man muss immer gucken. Ja. Ja, und ich meine, da kommen wir in Teufelsküche, wenn ich sage, alles, was nicht in der Bibel erwähnt wird, das ist falsch. Das ist natürlich Quatsch. Dann kommen wir in frühsteinzeitliche Zeiten zurück. Die spannende Frage ist tatsächlich, ob die Prozesse, wenn es ums Lachen geht, und das war mir heute wichtig, diese befreienden Prozesse, und die sind einfach ein Grundthema der Bibel. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es um Befreiung. Wir haben ja schon auch vorhin von Schmidti in der Comedy gehört, diese Grundidee, ein Volk wird frei. Wenn Gott kommt, erleben Menschen, dass Verkrustungen abfallen. Und das ist gar nicht so leicht ist. Gerade diese Exodus-Geschichte, das Volk steht immer wieder da und sagt, oh, es war so schön in Ägypten. Es war so schön bei den Fleischtöpfen, was sollen wir hier in der blöden Wüste, haben wir nichts zu, sind zwar frei, aber haben nichts zu fressen. Und
Komma, darfst du.
Und deswegen glaube ich, wenn wir dieses Befreiende ernst nehmen, dann glaube ich, merken wir, dass die Bibel an sich ein humorvolles Buch ist.
Hier noch eine philosophische Frage, also ich interpretiere sie philosophisch. Wieso kann das Lachen einer Person witziger sein als der Witz selbst? Und ist dann das Lachen inkorrekt? Wieso kann das Lachen einer Person witziger sein als ein Witz selbst?
Und ist dieses dessen, Lachen der ihn inkorrekt? Erzählt oder der ihn hört? Das verstehe ich nicht. Also, das hat was mit...
Ansteckendes Lachen ist hier nochmal...
Ja, das ist tatsächlich erforscht worden. Wir erleben es ja manchmal, wir sitzen in einem Zug und ein Abteil weiter lachen die sich tot über irgendeinen Dreck, wo wir denken, das ist überhaupt komisch. Jetzt aber kommt der Gag, die sind ja eine in sich geschlossene Gruppe und für die findet da gerade möglicherweise ein ganz wertvoller psychologischer Prozess statt. Die erleben, dass sie miteinander lachen können. Mhm. Und das heißt ja auch, wir gestatten einander sozusagen unsere Schwächen auch mal anzusprechen. Ob sie das dann auch weiterführen, weiß ich nicht. Aber wo so eine Gruppe anfängt, miteinander zu lachen, da sagen zumindest die Forscher, da wachsen sie ganz eng zusammen. Du kannst immer sagen, wenn eine Gruppe zusammen lacht, ist es eine gesunde Gruppe. Mhm. Wobei auch da natürlich gilt, wenn ich sage, alle fünf lachen, sitzen da in einem Teil und lachen über den achten, der im zwei Abteile weiter sitzt, das ist nicht gemein.
Ja. Gut, habe ich noch eine Frage?
Du darfst noch
ich
eine.
Ich darf noch eine, okay. Und gibt es nicht auch Lebenssituationen, fragt hier jemand, wo man einfach selber nicht befreit auflachen kann? Wo das vielleicht jemand anders für einen machen muss? Gibt es nicht einfach was, wo man keine Distanz finden kann?
Ja, der Erfinder der Lachtherapie war todeskrank und der Arzt hat ihm gesagt, er hat noch 6 Wochen zu leben. Und er hat gesagt, das Letzte, was ich will, ist 6 Wochen in diesem Krankenzimmer sehen. Ich miete mir ein Zimmer im Hotel gegenüber. Hat sich in einem 4-Sterne-Hotel eingemietet und hat sich von morgens bis abends Comedy-Videos angeschaut. Und von Stan und Ollie, also auch so ältere Sachen, hat sich Comedians eingeladen, die ihn in der und ist gesund geworden. Nachdem er eine 100%ige Diagnose hatte, nie wieder. Okay. Und der hat dann gesagt, ich muss meine Wissenschaft ausarbeiten. Und der hat ganz deutlich am Anfang gesagt, als ich mit dieser Idee anfing, dachte ich, ich könnte nie wieder lachen. Und ich brauchte, und deswegen ist das Ja auf die Antwort, ich brauche Leute, die mir zum Lachen verhelfen. Und um es mal ein bisschen runterzudrücken, ich muss mir nicht immer Comedians einladen. Wenn ich in einer Situation bin, mit der ich selber nicht klarkomme, ja, wird aber teuer. Wenn ich in einer Situation, weiß keiner, was es ist, aber es klingt richtig cool. Erstens, die Wissenschaft hat festgestellt, diese Forschungsrichtung, vor 50 Jahren haben die Menschen 3-mal so viel gelacht wie heute. Interessant, oder? Vor 50 Jahren haben die Menschen 3-mal so viel gelacht. Und das, obwohl wir ja seit 10 Jahren überschwemmt werden mit Comedy-Sendungen, Infotainment und was weiß ich. Aber trotzdem haben die Leute früher viel mehr gelacht als heute. Und die Wissenschaftler sagen, Lachen ist erstmal etwas ganz Natürliches. Ein normales Kind lacht im Durchschnitt eines Tages ungefähr 400 Mal. Was glaubt ihr, wie oft ein Erwachsener lacht im Durchschnitt? Laut der Forschung, ne?
20 höre ich, noch was? Na, das ist ein bisschen wenig, das trifft nur auf dich zu. Aber nein, laut Forschungsergebnissen 15 Mal. Das heißt, etwas, was wir natürlich in uns drin haben, dass wir gerne lachen möchten, das verlernen wir, wenn wir erwachsen werden. Und noch nicht nur das, wir verlernen es sozusagen im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr. Und gleichzeitig sagt die Forschung, Lachen ist unfassbar heilsam. Es gibt immer mehr Therapien, Lachtherapien, die von den Kassen bezahlt werden. Ihr alle kennt diese Geschichte mit den Clown-Doktoren, die überall in die Krankenhäuser gehen, weil sie festgestellt haben, wenn Menschen, auch gerade Kinder, lachen, dann fördert das unfassbar den Heilungsprozess. Menschen können mit Schmerzen besser umgehen, sie können tatsächlich auch mit ihren Krankheiten besser umgehen, wenn sie viel lachen. Es gibt inzwischen Menschen, die treffen sich in Lachclubs. Wirtschaftsunternehmen schicken ihre Mitarbeiter zu Humorseminaren. Und die Medizin sagt, Lachen senkt den Blutdruck, bringt den Kreislauf auf Touren, stärkt das Immunsystem und regt die Verdauung an. Wenn einer schnell raus muss, wissen wir, was sein Problem ist. Ja. Nochmal, also Lachen ist vom Kern her, das wissen wir schon mal medizinisch, etwas ganz Gesundes. Und zugleich leben wir in einer Gesellschaft, die immer weniger lacht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich glaube schon, deswegen ist das ein theologisches Thema. Und jetzt wird es einen kleinen Moment, nur ganz kurz, hochintellektuell philosophisch, weil ich euch eine Aussage gerne mitgeben möchte, die ich selber toll finde. Es gibt unfassbar viele Denker, die haben versucht, Lachen zu definieren. Und ein Mensch, der dafür sogar den Nobelpreis bekommen hat, heißt Henri Bergson. Und der hat eine Definition, wie gesagt, ist nicht so ganz einfach, aber ich glaube, wenn man sie einmal verstanden hat, dann öffnet sie Dimensionen. Der hat gesagt, Lachen entsteht immer da, wo etwas Lebendiges von etwas Mechanischem überdeckt wird. Nochmal, Lachen entsteht da, wo etwas, was eigentlich lebendig sein soll, auf einmal irgendwie von etwas Mechanischem überdeckt wird. Kurz gesagt, wenn wir merken, im Leben ist irgendwas nicht so, wie es sein soll, dann fangen wir an zu lachen. Deswegen ist Lachen auch in der Gesellschaft eigentlich ein unfassbar wichtiger Aspekt, weil Lachen uns hilft, wahrzunehmen, irgendwas stimmt hier nicht. Da ist irgendwas, was lebendig sein soll, von irgendeinem mechanischen Muster überdeckt. Da sind falsche Denkmuster, falsche Lebensmuster, falsche Verhaltensmuster. Und uns fällt das auf und wir lachen drüber, um darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, dort, wo gelacht wird, müssten wir eigentlich hellhörig werden, wenn es ein gesundes Lachen ist. Ich sage noch, also jetzt wissenschaftlich, damit bin ich aber auch schon hier sozusagen am intellektuellen Tiefpunkt des Ganzen, noch zu bestätigen. Die Hirnforschung hat das vor einigen Jahren, und zwar erst im Jahr 2007, bestätigt. Sie haben mal versucht, was passiert beim Lachen im Hirn? Ich habe es jetzt mal mitgebracht. Kommt es da an der Wand? Nee, noch nicht. Was heißt das für unsere Kirche? Was heißt das für die Gottesdienste? Das heißt, dass in unseren Gottesdiensten so wenig gelacht wird, ist eine Katastrophe. Warum? Nicht etwa, und das ist ganz wichtig, nicht, weil man aus jedem kirchlichen Ritual eine Lachnummer machen sollte. Im Gegenteil, das wäre völlig absurd. Nicht, weil jeder Gottesdienst eine Comedy-Nummer sein muss, sondern die Tatsache, dass in unserem Gottesdiensten so wenig gelacht wird, ist ein Hinweis darauf, dass da so wenig Befreiung erfahren wird. Dass da so wenig Menschen erleben, boah, die verkrusteten Strukturen gehen weg und ich kann endlich wieder befreit lachen. Wären unsere Gottesdienste Orte, in denen Menschen das erfahren, meine Seele wird weit. Ich behaupte, dann würde dort auch mehr gelacht. Das heißt, die Humorlosigkeit vieler Glaubender ist ein massiver Hinweis darauf, dass sie wenig Freiheit erfahren haben. Denn befreite Menschen lachen. Um es ganz schlicht zu sagen, eine Lachkultur macht keine fröhlichen Menschen. Deswegen bin ich selber sehr vorsichtig zu sagen, ey, der Pfarrer muss einfach mehr Witze erzählen, dann wird es auch gut im Gottesdienst. Nee, eine Lachkultur macht keine fröhlichen Menschen. Aber fröhliche Menschen fangen an zu lachen. Und die Frage muss sein, was können wir als Kirche, was können wir als Menschen miteinander dafür tun, dass Menschen so fröhlich werden, dass sie gerne und heiter miteinander lachen. Dass das Mechanische weggewischt wird und das Leben Raum bekommt. Das war jetzt ein bisschen theoretisch, deswegen würde ich euch gerne so zum Schluss eine Geschichte erzählen, der das nochmal sehr konkret wird. Ich behaupte, ihr könnt eigentlich jede Wundergeschichte im Neuen Testament lesen. Und es geht immer darum, dass Jesus hinkommt und Strukturen, die das Leben eines Menschen eng machen, wegtut, damit das Lebendige wieder hervorkommen kann. Das, was Lachen macht. Das Lachen weist darauf hin, hier stimmt was nicht. Und ich glaube, dann braucht es den Glauben, um diese Befreiung auch durchzusetzen. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, ist die Geschichte von der Heilung eines Besessenen. Im Grunde wirklich ein Mann, dessen Lebendigkeit so unterdrückt ist, dass er nicht mehr Herr seiner selbst ist. Er ist fremdbestimmt. Im Neuen Testament heißt dieses Fremdbestimmtsein noch so richtig schön religionsgeschichtlich von einem Dämon besessen. Und ich dachte immer, ja, so über Dämonen kann man so schlecht predigen. Bis neulich eine Frau zu mir kam und sagte, wissen Sie was, Herr Pfarrer, mein Mann, der ist wie besessen. Aber ich dachte, wieso, hat er einen Dämon? Sagte, nee, aber das ist total der Hammer. Der Mann ist besessen von seinem Beruf, von seinem Chef, von seinem Ehrgeiz, von seiner Angst, nicht zu genügen, von seiner Hoffnung, das nächste Projekt perfekt abzuschließen, von seinem Terminkalender, seinem iPhone und der Gier nach Anerkennung. Der Mann ist so verstrickt in seine Verpflichtungen, dass er nicht mehr frei ist. Das übrigens nennt die Bibel besessen. Er ist nicht mehr Herr seiner selbst. Und wir haben vor einiger Zeit bei uns in der Kirche eine Konfirmandenelternumfrage gemacht. Das heißt, wir haben alle Eltern von Konfirmanden einzeln besucht. Und unsere Vikarin, die das gemacht hat, hat gesagt, ich habe nach dem dritten Besuch angefangen, Strichliste zu führen. Und zwar immer dann, wenn mir einer sagte, also ich bin bei uns der Verdiener und natürlich komme ich erst jeden Abend nach 22 Uhr nach Hause. Und da hat sie gesagt, Moment mal, das mache ich mal Strichliste. Und am Schluss hat sie festgestellt, bei den Konfirmandeneltern bei uns in Oberstädten sagen 70% aller Verdiener, ich komme jeden Tag erst nach 22 Uhr nach Hause. Das heißt, ich sehe meine Kinder höchstens am Wochenende und dann muss ich mich noch ums Haus kümmern und um den Einkauf und wann soll ich überhaupt mal in die Kirche gehen? Und dann sagte unsere Vikarin auch diesen schönen Satz, die sind doch alle wie besessen, oder? Die sind doch alle wie besessen. Dieser Besessene in der Bibel, der ist, so beschreibt die Bibel, auch einer, der mit seinem Leben nicht mehr klarkommt. Und das Bild dafür ist ganz einfach, er wohnt auf einem Friedhof, in den Grabhöhlen. Nochmal, das was passieren muss, ist, dass dort, wo das Leben überdeckt wird von etwas Mechanischem, dort muss das Lachen angreifen, weil das Mechanische alles Lebendige abtötet. Und dieser Mann lebt auf dem Friedhof, in den Grabhöhlen, bei dem ist nichts Lebendiges im Leben mehr da. Was für ein Bild. Und ich sitze auch manchmal in einer Sitzung und denke, hier fühle ich mich wie im Friedhof. Man muss mal genau gucken, in welchen Momenten meines Lebens habe ich das Gefühl, hier lebe ich? Und in welchem Moment habe ich das Gefühl, hier stirbt etwas in mir ab. Und nun kommt Jesus zu diesem Mann und er macht als allererstes das, was das Lachen tut. Er spricht das Problem direkt an. Er sagt zu dem Mann, sag mal, wie heißt du eigentlich? Och, sagen die Legion, wir sind nicht nur einer. Er sagt der Dämon, ja, mein Name ist Legion. Manche kennen die Geschichte. Legion, ich bin sozusagen wie eine ganze Truppe. Eine ganze Truppe von bösen Geistern, die diesen Mann besessen hält. Und ich dachte spontan, kenne ich auch. Wenn ich ein Problem im Leben habe, ist es ja nicht nur so, dass es nur ein Problem wäre, sondern von allen Seiten zieht es an mir. Von überall kommt jemand und sagt, das musst du auch noch machen. Und überall bin ich nicht Herr meiner selbst. Wir sind Legion.
Vielen Dank für eure vielen Fragen, die ihr gestellt habt. Wir können jetzt nicht alle stellen, aber wir haben ein paar ausgesucht.
Darf ich dir erstmal eine Frage stellen? In welchen Himmel willst du?
In dem gelacht wird.
Neulich hatte ich eine Frau, die hat mir ernsthaft nach dem Konzert gesagt, wissen Sie, eigentlich ist es mir egal, in welchen dieser beiden Himmel ich komme, Hauptsache mein Mann ist im anderen.
So Fabian, wirklich. Ja, wir kommen jetzt zu unserem
ganz erkläre noch die Regel.
Ernsthaft, ja, okay, stimmt.
Wir haben eine Regel und zwar, damit Fabian nicht immer noch Witze dazwischen erzählt oder ins theologische Schwallen kommt, wird er nach einer Minute ausgegongt, das hört sich so an, vielleicht auch kraftvoller etwas später. Und damit wir nicht ins Schwallen kommen, werden wir auch ausgegongt. Und wir haben eine Einstiegsfrage von Julia.
Genau, jetzt kommen wir zu unseren ernsthaften Fragen. Hier fragt einer, wenn die Wissenschaft herausgefunden hat, dass wir das Lachen im Lauf des Lebens verlernen, hat sie dann auch erkannt, warum?
Also nicht in den Studien, die ich gelesen habe. Also es gibt ein berühmtes Buch über Interessante, das heißt Braintertainment. Das sind Studien eben zum Humor. Und da ist diese Studie ganz ernsthaft drin, aber die Ursachen werden nicht genannt. Sie haben es erstmal nur empirisch so festgestellt.
Hast du denn eine Idee? In einer Minute?
Ich glaube schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Ansprüche an uns dauernd steigen. Und in der es natürlich deswegen immer schwieriger wird, wenn ich dauernd genügen muss, habe ich nicht die Freiheit, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, so bin ich wirklich. Und ich komme natürlich dauernd dahin, wenn ich sage, ich muss mir eingestehen, hier stimmt was nicht. Was sollen denn die ganzen Väter und Mütter machen, die bis 22 Uhr arbeiten in Oberstädten? Sollen die einfach sagen, ich drehe zurück, ist ein scheiß Leben, mache ich nicht mehr. Die haben so viel Angst, den Job zu verlieren, dass sie schon deswegen gar nicht darüber lachen dürfen.
Die Frage, die ich habe, geht so ein bisschen in die Richtung. Woran erkenne ich ungesundes Lachen? Und auch hier hat einer ein Beispiel von einem Meeting. Er sagt, da ist ein Meeting und es sind wirklich ernsthafte Dinge zu klären. Und die, die eigentlich die Entscheidung treffen müssen, witzeln, machen Scherze darüber. Und die Vermutung ist, weil sie vielleicht gar keine Lösungen wollen, also Lösungen scheuen. Wäre das vielleicht
auch? Ja klar, ich glaube, Lachen kann ja auch ablenken von den eigenen Schwächen. Genau.
Deswegen habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube, dass manches, was wir im Fernseh-Comedy-Bereich erleben, da lache ich immer über andere und das tut manchen Leuten gut, weil sie das Gefühl haben, da muss ich mich den eigenen Themen nicht stellen. Mhm. Und das ist natürlich auch, man kann auch durch Witzeleien, in so einem Meeting natürlich dafür sorgen, dass die entscheidenden Themen nicht angesprochen werden. Und dann wäre es im Grunde jetzt mal dran, diesen Menschen, der dauernd rumwitzelt, den mal im positiven Sinne lächerlich zu machen, sagen, pass mal auf, merkst du eigentlich, was du hier machst, du weichst aus. Also Lachen hat was mit Wahrheitsfindung zu tun. Und überall dort, wo es der Wahrheitsfindung dient, da glaube ich, ist es gesund.
Genau, hier anschließend eine Frage. Hier fragt jemand, wie kann es sein, dass Lachen einerseits ein Problem anzeigt und andererseits ein Zeichen von Befreiung sein soll? Also es ist vielleicht jetzt als Ergänzung zu dem, was du vorher gesagt hast.
Ja, also es ist im Grunde ein Prozess. In dem Moment, wo deswegen habe ich diese Geschichte von Jesus erzählt, in dem Moment, wo ich ein Problem benenne, beginnt schon die Befreiung. Das typischste Beispiel ist immer, wenn ein Süchtiger zum Beispiel sagt, ich bin gar nicht süchtig, ich bin nicht alkoholkrank. Die Heilung kann in dem Moment beginnen, wo ein Alkoholkranker sagt, ja, ich habe ein Problem. Und deswegen ist sozusagen ein Lachen, das auf solche Missstimmigkeiten aufmerksam macht, ist im Grunde genau dieser Prozess. Ich merke, ich habe ein Problem und das ist der erste Schritt, um dann mit diesem Problem auch produktiv umgehen zu können.
Die anonymen Alkoholiker beginnen ja genau jede Sitzung mit diesem Satz, dass man sich in den Kreis stellt und sagt, ich bin alkoholkrank oder ich bin Alkoholiker und erst dann wird es angegangen und ohne diesen Schritt ist gar keine Heilung möglich.
Und im Grunde haben wir das auch. Ich kann natürlich sozusagen Witze darüber machen, oh, ich bin gar nicht alkoholkrank. Ja. Aber im Grunde, wenn ich es erkenne und eingestehe und merke, dann es passiert was Befreiendes in meinem Leben, dann werde ich tatsächlich auch anders darüber lachen können. Also ich habe mir sagen lassen, dass je länger Menschen bei diesen anonymen Alkoholikern dabei sind, desto heiterer werden sie. Also es hat was vielleicht damit zu tun.
Hier fragt einer ganz kurz, sind Unternehmen, in denen gelacht wird, deiner Meinung nach wirtschaftlich erfolgreicher? Oder weißt du es sogar? Vielleicht hast du irgendwas darüber gelesen.
Oh, das wüsste ich gern. Nein, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist ja, wenn es denn eben ein solches gesundes Lachen ist. Und wenn ich daran denke, dass gerade in asiatischen Kulturen, in Unternehmen, immer die Leute aufgefordert werden, helft uns, unsere Unternehmenskultur zu verbessern. Dass jeder vom Postboten bis zum Vorstandschef kann in verschiedener Form einbringen, wo er denkt, hier kann es dem Unternehmen besser gehen. Also wo so ein solcher Geist herrscht, wir wollen gemeinsam uns optimieren. Und zwar in einer entspannten Form. Da wird, glaube ich, auch viel gelacht. Also ich würde es mal aber natürlich als Vermutung bejahen.
Also hier eine Frage. Also wir machen jetzt hier ein Go-Special zum Thema Humor und Glaube, ja? Das wäre doch vielleicht gar nicht nötig, wenn die Bibel da mal ein bisschen eindeutiger wäre. Ja? Warum gibt es kein Kapitel über Witze? Warum lacht Jesus nicht? Also warum hat Gott es uns, was das angeht, so schwer gemacht? Warum glaubst du, dass du hast am Psalm genannt, aber warum glaubst du, das ist nicht offensichtlicher in der
und
Bibel?
Und in dem Psalm haben die Menschen gelacht und nicht Gott, sondern die Menschen haben über die Befreiung gelacht.
Ja, aber wenn Gott uns befreit, dann werden wir lachen.
Genau. Also hängt's genau. Also warum so schwer?
Ja. Weil ich glaube, dass dieses Verständnis von Humor, das wir heute haben, vor 2000 Jahren gar nicht bekannt war. Wenn man gucken würde, was Jesu Situation, wenn ich selbst nicht klarkomme, brauche ich Menschen, die mir gut tun. Und auch Menschen, denen ich erlaube, mir Dinge zuzusagen, wo bei mir das Lebendige nicht mehr funktioniert. Und dann ist es letztlich nach der Definition eine humorvolle Situation, auch wenn wir nicht dauernd zusammen lachen.
Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast. Und ich glaube, Quintessenz ist, Lachen ist gesund und tut gut. Vielen Dank dir, Fabian.
Wir haben es am Anfang des Gottesdienstes gehört. Wir feiern Go Special in dem Vertrauen darauf, dass Gott mit seinem Geist mitten unter uns ist, dass er hier anwesend ist. Während der nächsten